deshalb ist es wichtig, dass wir den Muskel trainieren, um die Prozesse im Muskel zu fördern, die den Aufbau triggern. Und dass wir aber, wenn wir diese Prozesse triggern, dem Körper auch genügend Nährstoffe zur Verfügung stellen, dass dieser Muskelaufbau stattfinden kann.
Mit dem Alter bekommen wir nicht nur mehr Falten, sondern verlieren leider auch an Muskelmasse. Und das oft schon früher, als wir denken. Dieses Phänomen nennt sich Sarkopenie und betrifft nicht nur hochbetagte Menschen, sondern uns alle, wenn wir nicht aktiv gegensteuern. Und weniger Muskeln bedeuten weniger Kraft, geringere Leistungsfähigkeit beim Sport und im Alltag und ein höheres Risiko für Verletzungen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarkopenie ist kein unausweichliches Schicksal. Mit gezieltem Training und der richtigen Ernährung lässt sich der Muskelabbau bremsen. Darüber spreche ich dieses Mal mit Professor Dr. Clara Brixius von der Deutschen Sporthochschule Köln. Als Expertin für Alterserkrankungen und Sport im Alter ist Sarkopenie einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Sie erklärt, wie sich unsere Muskeln mit dem Alter verändern, welche Rolle Krafttraining, Eiweiß und insbesondere Leucin spielen und wie du deine Muskelkraft bis ins hohe Alter erhalten kannst. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche viel Spaß mit dieser kurzen, knackigen Folge für alle, die auch in 30 Jahren noch stark durchs Leben gehen wollen. Liebe Clara, herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht es dir?
Ja, mir geht's gut, lieber Elliot. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich bin gespannt.
Sehr gerne, ich auch. Ich werde hoffentlich heute viele Antworten bekommen. Ja. Du bist ja unsere Expertin heute. Bei uns in Berlin ist zeitweise wieder der Sommer ausgebrochen. Wie sieht's bei euch in Köln aus?
Hier auch. Es wird warm, heiß, schwül.
Ja, genau.
Mal schauen.
Treibt es dich bei so einem Wetter dann auch nach draußen zum Outdoor-Sport oder wie betätigst du dich so am liebsten?
Ich muss sagen, jetzt bei den Temperaturen, die angekündigt sind, bis zu 36 Grad, bin ich tatsächlich mittlerweile vorsichtig, weil ich merke, ich bin ja auch nicht mehr so die Jüngste und ich merke schon, dass mir die Hitze mehr ausmacht und hatte auch vor ein paar Jahren mal, spiele jetzt überwiegend Tennis, aber wo wir den ganzen Nachmittag auch bei Temperaturen über 32 Grad spielen mussten oder gespielt haben, ja. Ich sag mal so, ist ja freiwillig auch, aber die Erfahrung gemacht, dass mein Kreislauf zusammengeklappt ist. Ich habe es noch früh genug gemerkt, aber das war mir so eine kleine Warnung, ja. Sodass ich jetzt schon ein bisschen gucke, wie hoch sind die Temperaturen und mich dann bewusst entscheide, ob ich tatsächlich mich draußen bewege oder ob ich es besser sein lasse.
Ja, absolut wichtig. An der Stelle schon mal gleich einen kleinen Tipp an unsere Hörerinnen da draußen. Und natürlich auch beim Laufen, der Kreislauf auch verrückt spielen kann bei solcher Hitze.
Genau. Ja, viel auf Getränke, auf Elektrolyte, auf die Flüssigkeit, auf die Elektrolyte achten.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, du hast gesagt, du spielst gerne Tennis. Machst du auch ein bisschen Krafttraining?
Nein, ich weiß, ich sollte es mehr machen. Ich sag mal so, ja. Bewusst nicht. Es liegt mir nicht so. Ich komme vom Ausdauersport. Ich habe in der Kindheit viel Leichtathletik, genau, so kommen wir ja auch zusammen.
Ja.
Leichtathletik gemacht, dann Mittelstreckenlauf überwiegend. Das mit dem Tennis hat sich jetzt so eingegliedert. Wenn das mal wieder etwas weniger wird, denke ich, werde ich auch wieder mehr laufen. Kraftsport, ja, da sprichst du einen wunden Punkt an. sollte ich auf jeden Fall drauf achten, es mir zu machen, das widerstrebt mir noch momentan ein bisschen.
Ja, also damit bist du, glaube ich, auch nicht alleine. Ich kenne das ja leider auch aus unserer Community, dass wenn man sehr ausdauerbegeistert ist, dann einfach nicht so viel Bock hat auf Kraft.
Ja,
leider oft.
Ja. Ja.
Aber wie du sagst, es ist wichtig.
Ich glaube, es ist wichtig, ja.
Wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Folge auch noch mal ein bisschen rauskristallisieren.
Ja.
Ja, genau. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Tipps. Wir sprechen ja heute über was vielleicht viele LäuferInnen aus unserer Community schon kennen oder schon damit zu kämpfen haben, auch wenn sie jetzt, sag ich mal, noch in ihren besten Jahren sind. Und zwar geht es ja um einen Begriff, den viele wahrscheinlich aus dem Kontext Alterserscheinungen kennen. Wir reden ja heute über Sarkopenie. Und wenn die Leute so drüber sprechen, klingt das für mich manchmal wie so ein unaufhaltsames Schicksal, das uns alle ereilt. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Also gib uns vielleicht da gerne mal erstmal einen Überblick, was Sarkopenie eigentlich ist und wann das eintritt, ob das wirklich immer eintritt. Genau, das wäre vielleicht ein guter Start.
Also zunächst mal Sarkopenie als Begriff, so wie ich mit ihm arbeite, ist der altersbedingte Muskelschwund. Und der erwischt uns alle früher oder später. Ja, früher oder später hängt einfach damit zusammen, wie die Lebensumstände sind, wie viel wir uns bewegen, wie wir uns ernähren. Gegebenenfalls auch das Alter ist ja auch mit dem häufigeren Auftreten von Erkrankungen verbunden. Da spielen gewisse genetische Prädispositionen eine Rolle, ja, die das Ganze beeinflussen. Aber entkommen können wir dem nicht. Punkt. Mittlerweile ist es so, dass Sarkopenie in der Medizin als Krankheitsbild auch aufgegriffen wird. Das heißt, Sarkopenie allgemein als Muskelschwund, der neben Lebensstilgründen auch bedingt sein kann durch verschiedene Erkrankungen. Adipositas wird da jetzt sehr viel nochmal diskutiert, die auch mit Muskelschwund einhergeht. Aber ich glaube, wir oder dich oder auch die Lauf-Community interessiert vor allen Dingen die altersbedingten Veränderungen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer gehört, dass dieser Muskelrückgang sozusagen so ungefähr mit 30 beginnt. Stimmt das? Ist das individuell?
Also einmal individuell, sofern es vom Lebensstil abhängt. Was jetzt Muskelschwund betrifft, Abnahme der Muskelmasse, nicht unbedingt mit 30 Jahren. Ja, gehe davon aus, je nach körperlicher Belastung, auch wenn man die nimmt, dass man gut die Muskelmasse bis 40, 50 Jahre halten kann. Was altersphysiologisch eine Rolle spielt, ist, inwieweit es zur Abnahme der Testosteron und für Frauen auch der Östrogenkonzentration kommt, weil beide Hormone in unterschiedlicher Art und Weise für die Geschlechter wichtig sind für den Muskelerhalt. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Muskelerhalt ist ein sogenannter Insulinwachstumsfaktor und auch der wird noch nicht mit 30 weniger. Ja, also so dass ich denke, dass auch mit Training wir die Muskelmasse gut bis 40, 45 erhalten können, aber uns dann schon darauf einstellen müssen, dass sich unser Körper auch metabolisch verändert in der Körperkomposition, Anteil Körperfettgehalt. Wir beobachten ja einfach, dass wir mit zunehmendem Alter, ich sage das so ein bisschen schmunzelnd, beobachten, dass sich unsere Verteilung, auch unsere Fettverteilung ändert. Es kommt zu ein bisschen mehr Bauchfett, es kommt zu einem bisschen mehr subkutanen Fett, was insofern auch nicht schlimm ist, wenn wir für das Alter eine gewisse metabolische Reserve haben. Wir werden öfter krank, da brauchen wir die vielleicht auch, aber es sollte nicht in den Bereich von Adipositas gehen.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, was das uns allen auch am Herzen liegt, natürlich. Genau. Ja, da hast du recht. Okay, und das beginnt dann quasi ein bisschen später sozusagen und ist dann quasi auch dieses Ansetzen, sage ich jetzt mal, von klassisch Bauchfett ein Resultat davon, dass der Muskel, also dass nicht mehr so viel Muskelmasse aufgebaut wird oder ist das tatsächlich
nein,
gar nicht?
Das resultiert, nein. Also okay. Dass die Muskelmasse im Alter nicht mehr so gut aufgebaut werden kann wie in jungen Jahren, hängt einfach mit verschiedenen hormonellen Umstellungen auch zusammen. Wie ja schon gesagt, Östrogen, Testosteron, Wachstumsfaktoren, die einfach dann auch, klar, mit Ende der Pubertät verändert freigesetzt werden. Aber wir können über lange Jahre hinweg unsere Muskelmasse durch Training erhalten. Ja, durch Training. Und wir müssen darauf achten, das spielt ja auch mit einer Rolle bei der Sarkopenie, auch gerade wenn ich sehr viel laufe, dass ich über Ernährung darauf achte, dass ich meinen Energiehaushalt so gestalte, dass ich nicht in ein Energiedefizit komme, weil das den Körper dann schon zwingt, auch trotz Training, Eiweißreserven, den Muskel anzugreifen oder anzugehen, damit der Energiehaushalt gewährleistet bleibt.
Ja, okay, da haben wir dann quasi schon gehört, dass es nicht nur am Altern liegen kann, sondern eben auch an übermäßigem Ausdauertraining. Ich glaube, das wird auch sehr spannend, wenn wir uns das dann gleich nochmal angucken, weil das vielleicht viele auch nicht so sehr auf dem Schirm haben. Man denkt halt immer so, im Alter passiert es dann eben, aber scheinbar können wir ja auch was dagegen tun oder dem zumindest entgegenwirken, wie du schon angeteasert hast. Ja. Ja. Was sind denn eigentlich die negativen Auswirkungen von Sarkopenie? Also warum ist es denn überhaupt schlecht, dass unsere Muskelmasse zurückgeht?
Wenn wir jetzt bei Sarkopenie, altersbedingter Muskelschwund, bleiben, dann nehmen im Alter vor allen Dingen die Typ-2-Fasern ab, was ja die kraftgenerierenden Fasern sind. Das sind Prozesse, die auch neuronal von den Nervenzellen her getriggert sind, bedeutet einfach, die Nerven, die unsere Kraftfasern ansteuern und aktiv machen, die bauen sich ab als normaler altersphysiologischer Prozess. Das ist für mich erstmal nichts Krankhaftes. Wir brauchen aber Kraft im Alltag. Wir müssen Taschen tragen, wir möchten Treppen hochgehen, wir wollen vielleicht auch mal den Bus erreichen, ein bisschen schneller uns dann auch laufen. Wenn ich jetzt im Alter bleibe, wir möchten vielleicht mit den Enkeln spielen, ich bin dann schon ein bisschen weiter, aber dafür brauchen wir Kraft und die geht halt als erstes verloren. Weniger jetzt die Muskelfasern, die wir im Ausdauerlauf brauchen, die Typ-1-Muskelfasern, die bleiben über lange Zeit erhalten. Beziehungsweise es ist auch so, dadurch, dass die Nervenfasern von den, sag mal, Kraftmuskelfasern weggehen, übernehmen Typ-1-Nervenfasern, also für die Ausdauermuskulatur, die Kraftfasern und triggern diese Fasern, Ausdauerfasern zu werden. Ja, okay. Und wir verlieren dadurch Kraft, vielleicht auch Mobilität. Und das ist das, was dann so in einen Kreislauf führen kann, der dazu führt, dass wir uns zurückziehen, unsere Alltagsaktivitäten. Dazu gehört ja auch im Garten zu arbeiten, vielleicht die Straße zu fegen, solche Sachen, dass wir die weniger ausführen können, die sogenannten Aktivitäten des täglichen Lebens.
Ja, das erinnert mich auch daran, manchmal sieht man das ja auch so im eigenen Umfeld, wenn dann die Großeltern oder so vielleicht vorher relativ viel sich körperlich betätigt haben und dann in Rente gegangen sind, sich dann irgendwann gar nicht mehr körperlich betätigen, dass es dann so ein bisschen bergab geht mit den Leuten, um es jetzt mal ja ein bisschen hart auszudrücken. Das hängt dann auch damit zusammen, dass wahrscheinlich die Muskelimpulse dann nicht mehr gesetzt werden sozusagen im Alltag.
Genau, also es sind beides Vorgänge, die kognitiv und auch muskulär stattfinden. Ja. Und plötzlich braucht man dann für die Sachen einfach länger und man sieht, ach, klappt alles nicht mehr so schnell. Ja, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, verstehe. Und dadurch, dass du jetzt schon so ein bisschen angesprochen hattest, dass man durch Training oder körperliche Betätigung das so ja dem entgegenwirken kann, lässt sich dann auch durch Training wirklich dann auch die Muskelqualität im Alter trotzdem noch verändern oder aufrechterhalten oder werden trotzdem immer diese Ausdauermuskelfasern überwiegen und ja, der Rest wird dann quasi eher aufrechterhalten.
Genau. Also das Gute ist ja, dass der Muskel auch im Alter noch trainierbar ist. Ja, und von daher lohnt es sich und muss ich mich ja auch ermahnen, Krafttraining zu machen, auch regelmäßig. Es geht darum, Prozesse nach Möglichkeit herauszuzögern, immer wieder Impulse zu geben. Und indem ich Krafttraining mache, setze ich ja auch Impulse für meine Kraftmuskulatur, für die Nervenfasern, die Kraftmuskulatur innervieren, was wichtig ist.
Okay, so kann man schon sagen, dass dann trainierte Menschen immer ein bisschen besser aufgestellt sind im Alter.
Genau, und dass man auch im Alter noch anfangen kann zu trainieren und seinem Muskel was Gutes tun, ja, wenn man es auch vorher vielleicht eher weniger gemacht hat.
Also es ist nie zu spät.
Genau.
Also auch schon mal sehr optimistisch an der Stelle, das finde ich gut. Da wir gerade darüber gesprochen haben, dass man auch durch Ausdauersport tatsächlich das Gegenteil erreichen kann, dass auch dadurch eben Muskelschwund hervorgerufen werden kann. Kann man dann so pauschal weil ich weiß, dass viele LäuferInnen das denken, überhaupt sagen, dass man sich auch vor Sarkopenie schützt, wenn man viel läuft? Oder sind AusdauersportlerInnen vielleicht sogar mehr gefährdet, weil wenn sie gar kein Krafttraining machen, ne, an der Stelle?
Momentan gibt's dafür keine klaren Hinweise. Ja, von daher kann man nicht sagen, dass Ausdauersport in die Sarkopenie irgendwie führt. Man denkt es manchmal, weil man mit dem Ausdauerläufer ja oder der Ausdauerläuferin Personen verbindet, die eher schmal sind im Vergleich zu den Kraftsportlern, die vielleicht auch eher weniger Muskelmasse haben. Aber das muss nicht automatisch bedeuten, dass sie im Alter eher oder schneller eine Sarkopenie bekommen.
Okay.
Ja, was ja der Ausdauersport macht, er sorgt, es ist ein Sport, der vor allen Dingen das Kreislaufsystem, das pulmonale System trainiert. Und das ist fürs Alter wichtig. Wir müssen unser Gehirn, wir müssen unsere Muskulatur mit Sauerstoff versorgen. Wir müssen unser Gewebe gut durchbluten. Das sind halt die positiven Wirkungen, die der Ausdauersport für das Alter mitbringt und dadurch auch beiträgt, Kognition und auch Muskulatur zu erhalten.
Okay, also heißt das eigentlich, es gibt noch keine Hinweise darauf, dass jetzt zum Beispiel ProfiläuferInnen, die ja wirklich, wie du gesagt hast, oft sehr dünn wirken, dann später im Alter Probleme bekommen mit vermehrtem Muskelabbau.
Ja, ja. Okay. Genau.
Okay, dann scheinen ja auch diese Ausdauermuskeln durchaus trotzdem einen positiven Effekt zu haben auf den Körper.
Klar, es sind ja auch die Muskeln, oder Muskulatur an sich. Wir denken da häufig nicht dran. Unsere Muskulatur ist ein wichtiges metabolisches Organ, ja, das auch unseren Grundumsatz bestimmt. Und von daher auch bei Ausdauerläufern, ja.
Mhm. Genau. Ja, kann es auch sein, dass diese, also dass man vielleicht auch ein falsches Bild im Kopf hat, weil man sich natürlich, wenn man sich vorstellt, jemand, der muskulös ist, dass das immer sehr sichtbar ist, ne? Ich glaube, bei AusdauersportlerInnen wird vielleicht auch manchmal unterstellt, dass sie wenig Muskeln hätten, einfach weil der Körperfettanteil so gering ist und so und man dann da eben keine Muskelberge sieht.
Genau. Also es gibt ja auch Richtwerte für die Muskulatur. Es gibt den BMI als Anhaltspunkt für einen gesunden Körper, eine gesunde Muskelmasse. Von daher, ja. Ja. Genau.
Okay. Na gut, dann lass uns doch auch gerne ein bisschen mal anschauen, wie sich das mit der Muskelfaserzusammensetzung auf den Trainingsplan auswirken könnte. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Ausdauersport treibt, ich meine, klar, am besten wahrscheinlich ab sofort, aber ab wann sollte eine Person auch vielleicht mehr Krafttraining mit einbauen? Ab welchem Alter wird das dann doch relevanter?
Wir haben eben gesagt, es ist nie zu spät.
Ja.
Und dabei würde ich auch gerne bleiben. Und ab wann wird es relevant? Ich glaube, spätestens dann, wenn man selbst merkt, dass man muskulär schwächer wird. Am besten ist natürlich, wenn man so früh anfängt wie möglich, so ein bisschen Krafttraining immer in seinen Trainingsplan mit einbaut. Es hat sich ja auch mittlerweile so ein bisschen die Einstellung verändert. Die Weltgesundheitsorganisation hat früher immer gesagt, 150 Minuten Ausdaueraktivität. Mittlerweile sagt sie an zwei Tagen auch Kraftaktivitäten. Das kann man sich ja so ein bisschen so noch mal zu Herzen nehmen und sich überlegen, kann ich nicht ein, zwei Krafteinheiten mit einbauen in der Woche?
Ja, richtig. Ist sowieso auch ja für die Leistung der meisten FreizeitsportlerInnen
genau.
Dann auch
Athletiktraining was. Athletiktraining spielt ja immer mit eine Rolle. Genau.
Ja, du hast jetzt gesagt, wenn man merkt, dass man nicht mehr so viel Kraft aufbringen kann. Was sind denn vielleicht noch so Frühwarnzeichen, ne? Also hat das dann auch immer nur mit der Kraft zu tun oder merkt man das auch an längeren Regenerationsphasen?
Klar, ich glaube, auch das merken wir, dass wir im Alter öfter und auch andere Regenerationsphasen brauchen, als das noch in jungen Jahren oder in jüngeren Jahren der Fall ist. Mhm. Ja.
Okay, also das ist schon auch ein Indiz, was man im Auge behalten kann.
Genau.
Ja. Und wird das dann besser, wenn man so auch ein bisschen gegen Sarkopenie ankämpft? Also kann sich dadurch auch, doch die Regenerationszeit wieder verkürzen, wenn man es schafft, da Muskelmasse aufzubauen?
Also der Muskel ist für mich ein dynamisches Organ. Wie gesagt, der auch noch im Alter durchaus die Möglichkeit hat, sich immer wieder zu verbessern, je nachdem, was ich trainiere, auch was ich übe. Für die Muskelfunktion spielt ja neben Ausdauer und auch Kraft auch nochmal Koordination mit einer Rolle, auch Beweglichkeit. Und auch so gerade Beweglichkeit kann ja im Alter nochmal viel dazu beitragen, eine Funktion zu verbessern oder auch wieder, Regenerationsphasen vielleicht kürzer zu machen.
Mhm. Ja, okay, das sind ja auch erstmal motivierende Ziele.
Hoffe ich.
Auf jeden Fall, ja. Okay, dann lass uns doch gerne mal auch ein bisschen das Training gegen Sarkopenie ein bisschen genauer uns anschauen. Gibt es dazu Studien, welche konkreten Trainingsformen vielleicht besonders gut gegen Muskelschwund helfen?
Wir haben über das Krafttraining gesprochen und das Krafttraining wird empfohlen. Ob das jetzt Kraft oder Krafttraining mit dem Eigengewicht oder in einem Fitnessstudio ist, das wird offen gehalten. Ja? Also Hauptsache erstmal Krafttraining, aber beziehungsweise auch zum Muskelerhalt im Alter, Bewegung, Training überhaupt. Ja? Da spricht auch nichts gegen Ausdauertraining und nichts gegen Laufen. Bewegung an sich ist wichtig. Aber immer im Kopf haben, Bewegung alleine, Krafttraining alleine reicht nicht aus, sondern wir müssen auch unserem Körper eine Basis geben, durch die er den Muskel weiter aufbauen kann. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir uns angemessen ernähren. Angemessen ernähren bedeutet, dass wir eine angemessene Proteinmenge täglich zu uns nehmen. Empfohlen wird da im Alter, also es variiert so ein bisschen, 1, 1,5, 2 Gramm. Es hängt sicherlich auch nochmal mit der Belastung zusammen, der man sich aussetzt. Also Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ein bisschen beachtet werden muss bei Älteren. Wie sieht das mit der Nierenfunktion aus? Proteine müssen ja auch verarbeitet werden. Neben dieser Proteinaufnahme, also Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, wird auch empfohlen, auf Vitamin D zu schauen. Ja, Vitamin D verbinden wir eigentlich so ganz stark mit dem Knochenerhalt für den Knochenaufbau. Aber Vitamin D hat auch eine wichtige Funktion für den Muskelerhalt. Jetzt Läufer und Läuferinnen bewegen sich viel draußen, bewegen sich viel in der Sonne. Es ist aber so, dass man eigentlich, finde ich, wenn ich jetzt in die Literatur schaue, weniger Vitamin D über den regelmäßigen Aufenthalt draußen bildet, als man eigentlich denkt. Mhm. Also da sollte man so ein bisschen gucken. Vitamin D kann man auch messen lassen und gegebenenfalls nochmal überlegen, ob man auch Vitamin D substituiert oder nicht. Und dritter Faktor, der noch angesprochen wird bei den Eiweißen, den Aminosäuren. Es gibt essentielle Aminosäuren, es gibt nicht essentielle Aminosäuren. Das heißt, es gibt Aminosäuren, die wir nicht selber bilden können, auf deren Zufuhr wir achten sollen. Und da spielt das Leucin eine große Rolle. Ja. Das sind so momentan, wenn ich das jetzt aus meiner sportmedizinischen Perspektive heraus sage, die wichtigsten Punkte, auf die wir achten können.
Ja, ja, dann bleiben wir doch gerne gleich mal bei der Ernährung. Du hast jetzt Leucin angesprochen. Warum ist genau das so wichtig und vielleicht auch, wo ist das enthalten, einfach, wenn man das versucht, über den ganz normalen Nährstoffbedarf zu decken?
Oh, über den normalen Nährstoffbedarf, da bin ich jetzt aufgeschmissen. Da müsste ich selber nochmal genauer schauen. Ich habe mir so die Proteinmengen, auf die ich so täglich achte. Warum brauchen wir das Leucin? Wenn wir uns den Muskel vorstellen, im Muskel kommt es kontinuierlich, auch wenn wir jetzt hier sitzen, immer zu einem Wechselspiel zwischen Muskelaufbau und Muskelabbau. Ja? In jungen Jahren überwiegt bei diesem Hin und Her der Muskelaufbau. Ja? Später ist es dann so, dass sich Muskelaufbau und Abbau in der Waage halten. Ja, wenn wir dafür sorgen, dass der Muskel immer genügend Nährstoffe nochmal bekommt. Im Alter hängt es mit verschiedenen Veränderungen, auch der schon angesprochenen Östrogen-Testosteron-Abnahme, aber auch damit, dass wir im Alter verstärkten Entzündungsprozessen nochmal ausgesetzt sind und nochmal Veränderungen in der Muskulatur selber, tendiert der Muskel eher zum Abbau. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir den Muskel trainieren, um die Prozesse im Muskel zu fördern, die den Aufbau triggern. Und dass wir aber, wenn wir diese Prozesse triggern, dem Körper auch genügend Nährstoffe zur Verfügung stellen, dass dieser Muskelaufbau stattfinden kann. Und das ist ja auch so, dass sich im Alter unsere Nährstoffaufnahme verändert. Und deshalb die Empfehlung, halt auf eine regelmäßige Proteinaufnahme zu achten, Vitamin D und dann Leucin, von dem ich jetzt nicht weiß, in welchen Nährstoffen es sonst noch drin ist. Ja. Oder Nahrungsmitteln.
Genau. Ja, also ich habe tatsächlich Leucin auch ein bisschen in Verbindung gebracht, tatsächlich mit zum Beispiel Proteinpulvern. Da wird das nämlich hinten auch immer ganz groß aufgelistet. Aber das wäre jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ob das auch gerade vielleicht für ältere Menschen dann unbedingt die beste Art der Aufnahme ist oder spricht jetzt per se nicht unbedingt was dagegen?
Muss man überlegen, ich möchte da nicht prinzipiell eine Empfehlung für abgeben. Gerade bei Älteren, es kann gerade im Alter tatsächlich angesagt sein, auch wenn man im Ausdauersport noch aktiv ist, auch ich sag mal höherschwellig aktiv ist, was das Training betrifft, zu überlegen, nämlich Nahrungsergänzungsmittel, die auch spezifisch nochmal mit Muskelaufbaustoffen angereichert sind, so wie ich zum Beispiel jetzt gezielt überlege, ich merke, mir fehlen jetzt viel häufiger die Mineralien, ja, als früher. Deshalb habe ich bestimmte Sachen auch immer bei einem Tennisspiel dabei, sollte ich merken, dass ich einen Muskelkrampf bekomme. Das war früher nicht so. Und so würde ich auch im Alter nochmal in puncto Muskelaufbau oder Muskelerhalt denken. Brauche ich vielleicht was, weil ich auch merke, meine Muskulatur wird weniger, sollte ich da nochmal substituieren.
Ja, okay. Also
zusätzlich.
Man sollte das auch wirklich dann im Auge behalten im Alter und nicht quasi sich einfach genauso weiter ernähren unbedingt wie früher. Weil du hast ja auch gesagt, die Nährstoffaufnahme verändert sich ein bisschen im Alter. Also kann dann weniger aufgenommen werden?
Habe ich das aus dem Magen-Darm-Trakt, genau. Ja, wird weniger auch aufgenommen. Und deshalb brauchen wir einfach im Alter, auch wie du schon mal angesprochen hast, ein bisschen andere Ernährung, beziehungsweise müssen dann auch überlegen, ob wir in bestimmten Fällen auch Sachen ergänzen.
Okay. Und ganz am Anfang meintest du auch, dass die Niere da im Alter auch eine bisschen andere Rolle spielt. Kannst du das auch nochmal erklären?
Die Niere nur insofern, die Niere filtert das Ammoniak, das im Eiweiß Abbau entsteht. Und es kann sein, wenn ältere Personen mit der Niere Schwierigkeiten haben, dass sie dann nochmal überlegen sollten, wie sieht das aus mit der Proteinzufuhr? Wie sollte ich das dahingehend handhaben? Am besten dann auch mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen.
Okay, also da gibt es dann schon ein paar Sachen zu beachten.
Denke ich, ja. Möchte ich zumindest erwähnt haben.
Richtig, ja. Ich glaube, also mir zum Beispiel war das jetzt auch noch nicht so sehr so bewusst. Ich glaube, vielen da draußen geht es vielleicht ähnlich. Deswegen ist es ja auch gut, schon mal davon gehört zu haben, dass sich die Nährstoffaufnahme ein bisschen verändern sollte dann später im Alter.
Ja.
Okay. Und gibt es da Empfehlungen, wann man dann zum Beispiel nach dem Training, sagen wir jetzt mal, besonders die Proteine so nachschieben sollte? Oder kann das dann einfach im Laufe des Tages passieren?
Also prinzipiell, was jetzt die Aufnahme der Gesamtproteinmenge betrifft, die ich für den Tag brauche, wird empfohlen, das über den Tag verteilt zu machen. Ja. Jetzt wissen wir aber auch, dass es für manche einfach nicht möglich ist, das zu machen, dass sie sich dann eher zum Beispiel auf die Abendstunden konzentrieren. Auch da spricht nichts gegen. Die Frage ist beim Training, wann soll ich da am besten die Proteine aufnehmen? Ich empfehle nach dem Training in der Regenerationsphase, dass weil der Kreislauf dann mehr Möglichkeiten hat, auch die Nährstoffe aufzunehmen und entsprechend einzubauen. Also ich empfehle die Regenerationsphase Es soll aber jede und jeder für sich selbst gucken, was tut ihm gut, was ist auch so das persönliche Befinden damit. Ja. Ja. Und danach auch entscheiden.
Okay, ja. Also das würde ich auch so unterschreiben. Das ist natürlich der Idealfall wäre dann vielleicht nach dem Training. Genau. Aber wie du sagst, wenn es überhaupt nicht auf die Lebensumstände passt, dann darf man da variieren. Okay. Wir haben jetzt so viel über Proteine gesprochen. Merkst du das manchmal auch, dass zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate bei älteren Menschen aufgenommen werden? Oder ist das eher einfach
ist eher wie, also ist eher weniger der Fall.
Ja, ja. Dachte ich mir irgendwie.
Genau, also es ist eher weniger der Fall, genauso wie Fette, ja, weil Fette viel vertreten sind. Ja. Ja. Ein Punkt ist natürlich auch, wir diskutieren immer die Omega-3-Fettsäuren im Alter, die ja sehr wichtig sind. Da kann man gegebenenfalls auch nochmal überlegen, auch die Omega-3-Fettsäuren sind für die Muskulatur wichtig in dem Kontext. Wichtig ist aber vor allen Dingen auch nochmal die Proteinaufnahme, ja. Sage ich nochmal, würde ich vor den anderen Stoffen sehen, auch vor Leucin und Vitamin D, die vielleicht noch so ein bisschen dahinter, genau.
Ja, okay. Also je älter man wird, desto mehr lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal reinzugucken in die Proteinzufuhr und dann auch zu schauen natürlich, wie gut die Proteine sind, mit denen man da vielleicht arbeitet. Ich kenne natürlich auch viele LäuferInnen, die zum Beispiel vegan bzw. pflanzenbasiert unterwegs sind, dass dann natürlich, je älter man wird, nochmal wichtiger zu gucken, dass man dann hoffentlich genügend davon
zu sich nimmt. Wobei das ja auch häufig die Leute sind, die sowieso schon gezielt auf ihre Nahrungszusammensetzung schauen.
Ja, das stimmt. Da sind viele dann doch im Vorteil, wenn sie, zumindest wenn sie ja. es mit Sport kombinieren. Das habe ich auch so den Eindruck, dass da viele Bescheid wissen. Und wenn sie unseren Podcast hören, dann wissen sie sowieso Bescheid.
Gut.
Ein bisschen Werbung an der Stelle. Ja. Okay, dann gucken wir uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen Praxistipps für den Abschluss an. Was sind so die größten Fehler in Training und Ernährung, die du gerade bei älteren Menschen immer wieder beobachtest? Was würdest du sagen, lässt sich da eigentlich leicht vermeiden?
Ich glaube, was sich am leichtesten vermeiden lässt, ist übertriebener Ehrgeiz im Alter. Ja, also ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass das Alter neben Veränderungen mit der Muskulatur, mit vielen Veränderungen einhergeht, auch Veränderungen im Knochen, im Gelenkbereich, die stärker zu Schmerzen führen, wo wir dann überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Ja, ich glaube, das wäre für mich für das Alter der nochmal wichtigste Punkt, weil es uns schwerfällt zu akzeptieren, dass wir anders leisten, ja, dass wir dann vielleicht eher bereit sind, irgendwelche Medikamente einzunehmen, damit wir unsere Bestleistungszeiten erbringen können, was aber dann eher dazu führt, dass wir noch mehr abbauen, als dass wir tatsächlich unserem Körper was Gutes tun.
Ja, also ich höre schon raus, du bist jetzt nicht der größte Fan davon, wenn Leute, weiß ich nicht, mit 50, 60 noch Bestzeiten oder so nachjagen.
Zum Beispiel es ist ein, beim Marathonlauf. Also, nee, das, also ich sag mal so, es ist ein natürliches Bedürfnis der Menschen, auch im Alter. Und das übersehen wir oft. Auch die älteren Menschen möchten ihre Leistung erbringen und möchten in der Leistung auch gesehen werden. Und das gibt auch nochmal Ansporn, ja. Aber das in Relation sehen zur Realität. Was ist da möglich? Ja. Und es spricht ja auch nichts im Alter dagegen, sich nochmal an die Grenzen zu bringen. Ja. Aber nicht über die Grenzen, dass man zusammenbricht. Also wie eben berichtet, so diese Erfahrung. Boah, das war jetzt im Sommer zu viel. Ja. Ich habe Glück gehabt. Ich habe es frühzeitig gemerkt. Füße kalt geduscht und habe mein Kreislaufsystem stabilisieren können. Aber 3 Minuten später wäre es nicht zu spät gewesen, ist jetzt zu dramatisch ausgedrückt, aber glaube ich schon, dass ich erstmal umgefallen wäre. Ja. Ja. Das sind dann halt so Warnzeichen, wo ich gedacht habe, okay, ich muss daraus für mich Schlüsse ziehen und die auch ins Training und in den Wettkampf umsetzen.
Ja. Ja, total wichtig, weil ich glaube auch gerade jetzt unsere Hörerinnenschaft, ne, da neigen auch viele vielleicht mal so zu Grenzerfahrungen, weil ein Marathon allein ja schon eine sehr krasse Belastung ist und dann möchte man es vielleicht noch in einer bestimmten Zeit schaffen und das wird im Alter dann wahrscheinlich einfach immer schwieriger und vielleicht tendieren dann auch unsere HörerInnen eher dazu, auch mal über ihre Grenzen zu gehen, auch später dann. Eben weil man sich ja schon sehr für einen Marathon oder sogar Ultramarathon, ne, davon ganz zu sprechen, schon sehr challengen muss selber.
Und, genau. Ja, also mit sich selbst ein bisschen gnädig sein, ja, wenn ich das so formulieren darf.
Ja, genau, ja. Ja, und natürlich das Krafttraining mehr mit genau. einfließen lassen. Das haben wir ja auch schon gehört, dass da die Kombination dann wahrscheinlich das Beste ist, um langfristig Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Empfehlungen, die du vielleicht, ja, sag ich mal, LäuferInnen ab 35 oder so mitgeben wollen würdest, um halt Sarkopenie so ein bisschen in Zaum zu halten, um besonders gesund unterwegs zu sein weiterhin?
Also wenn ich jetzt so die letzten Jahre betrachte und jetzt nochmal aus einer sportmedizinischen Perspektive heraus, sind wir ja viel sensibler für das sogenannte Energiedefizit geworden, das Reduced Energy Deficiency Syndrome. Und das, denke ich, sollte man immer wieder im Blick haben, wie viel Energie brauchen wir, das für sich selbst nochmal umzurechnen für den Tag. Es ist bekannt, dass der Ausdauersport auch zu einer Reduktion des Appetitverhaltens führen kann und auch dadurch zu einer reduzierten Energieaufnahme. Da sollte man schon auch so ein bisschen sensibel nochmal sein, speziell auch im Alter.
Ja, okay, also dieses klassische REDS, RED-SM-Drin.
Genau.
Das ist jetzt mehr, stimmt, ist jetzt mehr in den Fokus gerückt worden, ne?
Genau, und wir verstehen es besser. Ja. Wir haben auch Richtwerte dafür und ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten.
Ja, super wichtig. Hast du eigentlich generell auch den Eindruck, dass Sarkopenie mehr besprochen wird mittlerweile? Oder
ja.
Es hat sich ja da auch was getan. Ja.
Also das ist ganz interessant. Angefangen hat das so in Deutschland 2010 erstmal nur tatsächlich im Altersbereich. Mittlerweile ist Sarkopenie, ich übertreibe mal ein bisschen, in aller Munde und wird auch mit allen Erkrankungen zusammengebracht. Wobei man halt differenzieren muss. Muskelschwund tritt häufig auf. Aber das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es klassisch Sarkopenie ist. Mhm. Ja? Also ich verstehe unter Sarkopenie immer noch den altersbedingten Muskelschwund. Auch bei Adipositas tritt Muskelschwund auf. Oder wir haben beim RED-S-Syndrom auch sicherlich das Phänomen, wenn es chronisch andauert, dass es zum Muskelschwund führen kann. Aber hier sind die Ursachen ganz andere und hier habe ich ganz andere Regenerationsmöglichkeiten, als ich das im Alter habe.
Ja. Okay. Ja, ich glaube, das kam jetzt auch in der Folge ziemlich gut raus, dass eben das eine quasi ja körperbedingt jeder Person im Endeffekt passieren kann, oder auch, also das natürlich ist, dass es dann passiert, das ist dann auch nichts eigentlich Schlimmes, aber man muss rechtzeitig quasi, naja, sich mit dem eigenen Körper beschäftigen, um sozusagen da ein bisschen entgegenzuwirken, damit man dann eben auch später noch agil ist und mit den Enkeln spielen kann, wie du so schön gesagt hast.
Okay.
Ja. Ja, super. Clara, das war wirklich ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier meine Gästin zu sein. War wirklich sehr spannend.
Ja, vielen Dank. Ja. Und viel Spaß noch.
Ja, danke schön.
Gutes Laufen.
Ja, genau. Noch eine schöne Laufzeit, aber natürlich alle bitte aufpassen mit der Hitze. Ne? Wäre auch schon am Anfang angeteasert. Okay, dann noch ein paar Worte an euch, liebe HörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns supporten wollt, dann tut das gerne, indem ihr die Folge mit anderen teilt und uns eine gute Bewertung hinterlasst. Und dann hoffe ich, dass ihr auch nächsten Freitag wieder am Start seid. Und bis dahin bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.